Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir uns mit allen wichtigen Streaming-Dingen beschäftigen. Mein Name ist Esther Stroh, ich bin Redakteurin bei Moviepilot und leite den Podcast und habe mir heute ganz besondere Gäste eingeladen. Wir haben nämlich mal wieder Starbesuch bei uns im Podcast. Zu Gast sind die zwei Stars von How to Sell Drugs Online Fast, Maximilian Mund und Danilo Camperides, die natürlich auch in Staffel 4 wieder dabei sind, die jetzt gerade bei Netflix gestartet ist. Und da möchte ich natürlich ganz genau von den Zweien wissen, wie ist das eigentlich, so eine Netflix-Serie zu drehen? Bevor ich mich mit Max und Danilo in die Untiefen der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast und dann auch konkret in Staffel 4 stürze, will ich natürlich noch mal ein bisschen zurückblicken. Man erinnert sich vielleicht noch, ja, die Serie ist bekannt. Die war eine der ersten deutschen Netflix-Serien. Eine ganz spritzige, bisschen überdreht manchmal, aber immer spannend und schnell geschnittene Sache, die einfach Spaß gemacht hat. Aber wenn jetzt nach fast 3,5 Jahren Pause dann mal die Erinnerung wieder zurückkommen sollen, fällt es vielleicht euch fast so schwer wie mir, als ich dann mich wieder erinnern sollte. Deshalb will ich natürlich noch mal kurz euch vielleicht ein bisschen ein Reminder geben, was zuvor geschah. In How to Sell Drugs Online Fast baute nämlich der Schüler Moritz Zimmermann, gespielt von Maximilian Mund, sich in seinem Kinderzimmer ein Drogenimperium auf. Und mit seinem Kumpel Lenny, gespielt von Danilo Camperides, rief er den lukrativen Online-Versand MyDrugs ins Leben. Daraus wurde später dann eine bisschen andere Firma namens Bonus Live, aber das Prinzip blieb irgendwie das gleiche. Da wurden nämlich Ecstasy-Pillen und andere Drogen an Kunden verschickt, ohne dass man belangt werden konnte, weil das ja alles per Post geschah. Schnell wurde da dann auch Moritz' Ex-Freundin Lisa in die Sache mit reingezogen, gespielt von Lena Klenke, und natürlich auch der Rivale Dan, Daniel Riffert, spielte eine Rolle, gespielt von Damian Hardung. Die wurden dann alle in die Sache verstrickt und natürlich wurde es immer gefährlicher, während dann auch ausländische Investoren dazukamen und ja, die Polizei natürlich auch nicht ewig im Dunkeln tappte. Und so kam es, wie es kommen musste. Am Ende von Staffel 3 landete der jugendliche Drogenbaron dann tatsächlich im Gefängnis. Dann war lange Schlusspause. Aber nun kommt die vierte Staffel und knüpft daran an. Und wir erfahren, ach ja, Moritz hat nicht ewig im Gefängnis sitzen müssen. Er kommt jetzt wieder raus, natürlich erstmal auf Bewährung. Und will jetzt nach den Jahren im Knast seinen Erfindungsreichtum ja diesmal vielleicht doch einem legalen Weg widmen. Also er ist ja ein schlaues Köpfchen, warum kann er seinen Reichtum nicht auch mit weniger kriminellen Mitteln verdienen? Dann fällt aber Moritz allerdings doch schon ziemlich aus allen Wolken, als er erfährt, dass sein bester Freund Lenny und sein Ex-Kontrahent Dan mittlerweile beide ziemlich erfolgreich ein Unternehmen namens Bonus Life führen. Ja, das ist ein Startup-Unternehmen, das kommt ihm doch sehr bekannt vor. Und diese Supplement-Firma hat Dan sogar einen Titel als dem erfolgreichsten Jungunternehmer schlechthin eingebracht. Und da sieht er natürlich so ein bisschen rot, was da seine Schöpfung angeht, dass die jetzt in fremden Händen kontrolliert wird. Und dann hat er plötzlich nur noch das eine Ziel, er will wieder die Kontrolle über seine Firma, wie er das natürlich nennt, erlangen. Und da laufen die Dinge natürlich schnell wieder aus dem Ruder, nachdem er sich erstmal in dieses Unternehmen tatsächlich so ein bisschen fast mitleidmäßig anstellen lässt, nur als niederer Angestellter, und da dann seine Fühler ausstreckt, um vielleicht das alles wieder in seine Finger zu bekommen. Soweit, so gut zu Staffel 4. Ich hoffe, ihr erinnert euch wieder auch ein bisschen, worum es ging in der Serie. Und dann werde ich jetzt gleich meine zwei Gäste dazu holen. Und wenn ihr euch noch mal kurz erinnert, was los war, schalte ich noch mal schnell unseren Einspieler zu Magenta TV.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Und damit begrüße ich ganz herzlich meine zwei Gäste von How to Sell Drugs Online Fast Staffel 4 hier an meiner Seite, nämlich Max und Danilo. Oder soll ich mal sagen Maximilian und Danilo? Wie werdet ihr am liebsten genannt?
Maxi.
Danilo.
Danilo, moin. Alles klar, moin, machen wir so. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Danke.
Vielleicht stellt ihr euch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor, indem ihr sagt, welche Rolle ihr spielt. Also wer ist das überhaupt in How to Sell Drugs Online Fast? Und natürlich, wie ihr vollständig heißt, dann können die mal eure Stimmen ein bisschen zuordnen, bevor es richtig losgeht.
Hi, ich bin Maximilian Mund. Ich komme aus Hamburg und spiele den Moritz Zimmermann in How to Sell Drugs Online Fast. Ja, und schön, dass ich hier sein darf.
Lustig, das ist ein bisschen wie in so Castings, wenn man sich am Anfang vorstellt. Hallo, ich bin Danilo Camperides, ich komme auch aus Hamburg und ich spiele den Lennart Sander bei How to Sell Drugs Online Fast.
Und wie alt bist du?
Genau, 25 und meine Agentur ist...
Ihr kanntet euch ja schon vorher, bevor es losging, ist das richtig?
Wir haben mal zusammen die Pfefferkörner gedreht, da habe ich gerade Abi gemacht und Danilo war 14 Jahre alt.
Ja, 13 glaube ich sogar, Pfefferkorn damals gewesen und Maxi kam ans Set als Episodenrolle, als der Bösewicht. Und ja, seitdem hatten wir immer so ein paar Parallelen, haben uns bei Castings gesehen in Hamburg und so. Und umso schöner war es natürlich dann, als wir erfahren haben, dass wir diese Serie zusammen machen.
Da hat es natürlich beim Casting sofort gefunkt, weil ihr euch schon vorher kanntet. Es war also ein bisschen Betrug.
Wir haben nicht
vielleicht
mal zusammen gespielt.
Ich glaub, wir haben nicht
ach so,
einmal.
Ach so.
Wir waren zwar am selben Tag da, wir waren ganz am Schluss. Die hatten schon 3 Monate gecastet und wir waren einige der letzten, die noch zum Casting gekommen sind, weil sie nochmal was Neues ausprobieren wollten oder keine Ahnung, nochmal einen neuen Wind haben wollten. Und wir waren aber beide für Lenny da. Wir haben beide für Lenny vorgesprochen, getrennt voneinander und dann haben sie uns einfach besetzt, mich dann für Moritz, weil ich nochmal für Moritz vorgesprochen habe, dann wieder für Lenny und dann haben wir uns das erste Mal gesehen, als klar war, dass wir das jetzt machen und ich war auch so, ah krass. Da vertraut ihr jetzt aber sehr drauf. Ihr habt 3 Monate lang gecastet und jetzt das letzte Mal wolltet ihr euch jetzt aber nicht nochmal sicher gehen, ob die Chemie auch stimmt zwischen zwei besten Freunden, die wir da spielen.
Ich glaube, ich habe 2-mal die Szene für die gespielt, irgendwie auf Englisch noch damals in dem einen Casting, weil Netflix irgendwie...
Ach, sollte es ursprünglich auf Englisch sein oder war es
nicht die internationale Vermarktung? Genau, weil die entscheidungstreffenden Personen halt englischsprachig waren, unter anderem, nicht nur.
Da gab es ja noch gar nicht so große Teams. Ich meine, das war die dritte deutsche Netflix-Serie. Viele kamen aus dem Ausland, haben in Amsterdam gearbeitet für Europa, also für ganz Europa aus Amsterdam heraus und die waren alle international und haben alle nur Englisch gesprochen. Damit sie irgendwas verstehen von diesem deutschen Original, war das dann auf Englisch.
Und dann habt ihr euch an die Spitze gesetzt, das ist eine so tolle Netflix-Serie geworden auch.
Also danke
ganz,
schön.
Ich bin mal froh, dass das so ein Aushängeschild ist für, das kann deutsche Unterhaltung auch sein. Ja, und seit 6 Jahren macht ihr das ja nun, obwohl ja zwischen Staffel 3 und 4 eine bisschen längere Pause war. Mhm. Könnt ihr da Einblicke geben, warum?
Ja, das hat ganz viele Gründe. Also unter anderem wollten wir auch wirklich einen Zeitsprung erzählen. Wir wollten die Charaktere sich entwickeln lassen, die Looks sich entwickeln lassen. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Wir sind alle mega alt geworden. Aber unter anderem war es das. Und natürlich, dass die Bild- und Tonfabrik auch andere tolle Serien gemacht hat in der Zwischenzeit und sich dann darauf konzentriert hat. Und dann waren wir dran und haben uns natürlich gefreut. Es hat sich angefühlt wie irgendwie zurück in die Stadt, in die man studiert hat oder so. Also für mich war das irgendwie so. Und ganz viele Teammitglieder waren noch gleich. Und es war so ein bisschen Homecoming, klassenreisemäßig. Total.
Voll. Und trotzdem war es eine Überraschung, weil eigentlich war ja nach Staffel 3 Schluss.
Genau, da dachte man, jetzt ist ein schöner Abschluss gefunden. Aber ich sag mal, jetzt schon zu Staffel 4, es ist ja auch schon ein schöner Abschluss. Sie ist
das
jetzt schon gelaufen. Alle Leute haben sie schon gesehen, wenn dieser Podcast erscheint.
Ja.
Insofern. Das ist dann auch gelungen. Aber jetzt ist tatsächlich Staffel 4 als letzte angekündigt.
Ja, erstmal. Final. Als finale Staffel. Wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Film noch.
Ja, wir könnten noch einen Zusatzfilm brauchen. Würden wir nicht Nein zu sagen?
Ja, ich auch nicht.
Würdet ihr auch dabei sein, wenn man jetzt sagt, also der Zusatzfilm richtet sich zum Beispiel an die Schwester von Moritz?
Das wäre doch mega cool.
Das dann
cool.
So als Nebenfigur super,
ja.
Aufzutauchen?
Die ist ja auch eine kleine Business-Maus. Also die könnte auch ihr eigenes Business da aufziehen. Finde ich auch super.
Auch wahnsinnig toll zu sehen. Also einmal Shoutout an Amelie Trinks, die ja sich auch irgendwie richtig zu einer erwachsenen Schauspielerin jetzt entwickelt hat. Ja. Und man merkt total, wie sie einfach besser geworden ist, wie wir alle natürlich, aber einfach richtig was zu spielen hatte jetzt auch in der Staffel und total witzige Szenen. Also ich bin großer Fan von Marie.
Sehr schön. Ich mag sie auch sehr gern. Und es ist immer so schön, wenn man wirklich jemanden aufwachsen sieht vor der Kamera,
voll.
Oder?
Mhm.
Euch ja auch ein Stück weit, muss man ja dazu sagen.
Uns auch ein Stück, das stimmt.
Jetzt seid ihr erwachsen und einerseits Vater. Du, Danilo, spielst einen Familienvater. Mhm. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, die du mitbringen konntest aus der Verwandtschaft oder so? Dass du sagst, du hast doch irgendwelche Nichten und Neffen oder so? Oder dass du sagst, du hast da geprobt mit kleinen Kindern?
Mhm. Ja, also gut, große Familie natürlich. Viele kleine Kinder und große Kinder und sowieso Kinder. Ich bin da eh immer ein bisschen zurückhaltender, gerade wenn die noch ganz, ganz klein sind. Ich bin immer so, ja, wenn die krabbeln und dann zu mir kommen, ist okay, aber ich muss jetzt nicht immer, komm, gib mir mal auf den Arm und so. Aber ja, also ich glaube, was total wichtig ist, ist dem Kind einfach so ein bisschen so eine spielerische Atmosphäre am Set zu geben. Die Eltern waren natürlich auch immer da, weil wir das Kind natürlich auch nicht irgendwie unnötig belasten wollen. Mhm. Der Kleine hat das super gemacht, aber es ist natürlich einfach mega viel Trubel um einen herum. Und was, glaube ich, immer sehr verwirrend ist, was die Kinder halt noch nicht verstehen, ist, es ist immer extrem laut und es ist viel los und viel Wirrwarr. Und wenn es dann losgeht, dann ist absolute Stille am Set.
Ach ja, okay.
Und alle konzentrieren sich ja auf die Szene. Und das ist natürlich für uns alle, die das seit jetzt, keine Ahnung, 10 Jahren machen, relativ normal. Aber diese Kinder sind dann ein bisschen verwirrt davon. Und es gibt denen, glaube ich, ein bisschen so ein Unwohlsein-Gefühl. Da muss man so ein bisschen gegen kontern. Und wir haben uns auch dann getroffen. Also Lena Olsendowski, die Kira spielt, und ich, die ja die Eltern sind, haben uns getroffen mit den Eltern des Kindes und mit dem Kind und waren zusammen irgendwie ein bisschen auf dem Spielplatz und haben halt so einen Tag zusammen verbracht, dass der Kleine uns schon mal kennenlernt. Und am Ende hat es dann doch irgendwie, klappt ja doch alles, ne?
Ja, es wirkt authentisch.
Wird im Schnitt gelöst.
Und du hast am anderen Extrem dann recherchiert, Maxi, nämlich im Gefängnis.
Ja, recherchiert. Also wir haben ja am Ende dann auch im echten Gefängnis gedreht in Recklinghausen. Also wir haben wenn man das so sagen kann, während dem Betrieb dort gedreht. Also Insassen hatten Besuchstermine, sind zu den Duschen oder den Waschräumen gelaufen und man hatte fast Kontakt, also man hat sich zumindest gesehen. Und das Glück, in Anführungsstrichen, was ich hatte, war, dass Moritz ja von Anfang an nicht der wahnsinnig soziale Mensch war, dass man so war, oh, der würde sich wahnsinnig viel verändern, wenn er weggesperrt ist, weil er sowieso sehr viel in seinem Kinderzimmer war und sogar die Gefängniszelle am Ende größer ist als sein Kinderzimmer. Natürlich macht das bestimmt krasse Dinge mit einem, wenn man der Freiheit beraubt wird. Ja, und man denkt, Moritz hat sehr viel nachgedacht und aus seinen Fehlern gelernt, aber sobald er draußen ist, sieht man in der 4. Staffel auch, dass er dieses Gelernte auch sehr schnell wieder vergisst.
Leider ja. Gibt es denn im Gefängnis eigentlich Netflix? Weiß ich gar nicht. Hat da jemand gewunken und gesagt, ich kenne dich doch?
Ich glaube, die freuen sich, wenn sie ein Radio haben, aber auch, doch, ja. Also Fernsehen gibt es, glaube ich.
Ja.
Da sind wir ja leider nicht zu sehen.
Okay, na gut. How to sell drugs online fast. Ich habe gesehen, das sind 7 Silben. Wie kürzt ihr das am Set ab, wenn ihr mal schnell sagen willst, wir gehen mal schnell zum Set von How to sell drugs online fast.
How to sell.
Ja, wenn es schnell gehen muss.
How to sell. Finde ich gut. Der 4. Staffeldreh beginnt zumindest, ich weiß ja nicht, ihr habt wahrscheinlich nicht chronologisch gedreht, aber er beginnt in einer Wüste und endet in einer Wüste. Ein weites Ödland, was mich ein bisschen an Albuquerque, New Mexico erinnert hat.
Ja.
Das deutsche Breaking Bad, How to sell. Ist es so oder ist es nicht so?
Ach, ich habe von Breaking Bad nur die 1. Staffel gesehen, fand die aber großartig. Ich glaube, How to Sell ist auf alle Fälle komödiantischer. Mhm. Wir haben natürlich die Parallelen von dem Anti-Helden, der Walter White und Moritz Zimmermann, die beide am Ende Drogen verkaufen, aus sehr eigennützigen Motivationen. Ich glaube, Moritz ist einfach ein bisschen liebenswerter noch, weil wir ihn zum Teil auch viel leiden lassen oder ihn auch in sehr unangenehme Situationen schicken, in denen man gerne auch mit oder über ihn lacht. Das passiert jetzt bei Breaking Bad nicht so oft. Aber natürlich schmeichelt einen der Vergleich sehr.
Ja, und ihr habt dann auch große Drehorte genutzt, wie zum Beispiel Spanien, wo jetzt diese Wüstenlandschaft herkam. Das ist natürlich schön, wenn man an Orten war, wo auch schon, was habt ihr gesagt, Game of Thrones wurde da gedreht, was noch?
Also da wird, glaube ich,
The Crown wurde dort gedreht.
Ja, und auch, glaube ich, schon seit 60 Jahren, also alte Western-Klassiker, Spiel mir das Lied vom Tod, wurde da, glaube ich, gedreht.
Sehr cool.
Ein paar Filme. Filme, so mit Clint Eastwood.
Da ist so eine richtige kleine Filmstadt aufgebaut, ja, so ein richtiges kleines Westerndorf. Aber das sind auch krasse klimatische Bedingungen, unter denen wir da gedreht haben. Das war mir gar nicht so bewusst am Anfang. Ich dachte, oh geil, Auslanddreh, Sonne, das Hotel ist direkt am Meer. Wir sind halt aber zum Sonnenuntergang auf dem Set gefahren und Sonnenuntergang wieder im Hotel angekommen. Also so viel haben wir davon nicht mitbekommen. Wir waren halt viel in dieser Wüste und es war wahnsinnig windig dort. Es war super hell. Die Augen mussten sich erstmal, also mir hat den ersten Drehtag die ganze Zeit haben meine Augen getränt. Es hat eigentlich die ganze Zeit getränt und ich war so, mein Gott, es hat super gepasst, weil Moritz sowieso am Ende war mit den Gefühlen und ständig feuchte Augen hatte. Aber das war schon krass, wo ich so war, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine ganze Woche hier packe. Und dann ab Tag zwei und drei hat man sich dann irgendwie dann doch gewöhnt. Und dann war so, so jetzt kann ich auch einen Monat hier drehen, schon geil.
Ja, voll. Dann war es wieder kalt, als man nach Deutschland kam.
Das ist ja immer so, wenn man in Deutschland lebt. Aber nein, total, also diese Natur auch immer da zu sein, aber halt so sicher zu sein, weil die gibt natürlich auch schon ein bedrohliches Gefühl. Ne? Es ist halt einfach... du bist dann der Hitze dort ausgesetzt, das durfte ich dann ja auch spielen jetzt, ohne zu spoilern. Und auch, da, also du siehst dann da irgendwie Fans, die mit ihren Mietwagen im Urlaub halt sich die alten Drehorte von ihren Lieblingsfilmen angucken und irgendwie, das gibt dem Ganzen schon nochmal so ein Gefühl von, ja, so ein kleines Hollywood-Feeling hatte das schon, fand ich.
Auf jeden Fall, ja. Auch mit der Crew, ne? Die sind ja da mit Team-T-Shirts rumgelaufen von Game of Thrones oder The Crown.
Ja.
Das Witzige ist, bisher wurde da immer irgendwas anderes erzählt, ob es jetzt New Mexico ist oder Australien oder irgendeine andere Wüste und How to Sell Drugs erzählt Spanien in Spanien.
Immerhin. Aber ja. Trotzdem bleibt natürlich How to Sell eine deutsche Serie.
Ja.
In der fiktiven deutschen Stadt Rinseln. Ich finde es witzig, dass Netflix in Serien immer irgendwelche fiktiven Städte, ja. In Dark war es Winden, jetzt ist es Rinseln. Habt ihr in eurem Kopf eine Vorstellung, wo das ungefähr so liegt von der Himmelsrichtung her? Habt ihr euch das auf dem Atlas irgendwo eingezeichnet? Oder?
Ja, so zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
Ja, so ein klassisches Klischee von den deutschen Vorort. Die okay. kleinen Reihenhäuser, die kleinen Einfamilienhäuser, die ordentlichen Vorgärten, der Rasen ist immer gemäht. Und irgendwie ist es aber auch so ein bisschen schäbig.
Also ja, hat natürlich auch seine total schönen Seiten, also auch an alle unsere Zuhörenden, die das irgendwie mit ihrem Zuhause verbinden. ich finde es irgendwie immer süß. Ich habe viele Geschichten jetzt schon gesehen im Fernsehen mittlerweile, die in solchen Orten spielen und es hat eben den Vorteil, dass fast alle sich kennen, was irgendwie für so eine Serie schön ist, weil es direkt so eine Welt schafft irgendwie. Mhm. Wenn es in der Großstadt spielt, ist es natürlich irgendwie immer noch mehr random und anonym. Mehr anonymer, ja. Genau. Und ich finde auch aber, dass ich weiß nicht, ob das direkt in der ersten Folge war, wo wie diese Sequenz haben, diese Montage, wie Rinseln vorgestellt wird von Moritz, finde ich auch einfach nur Gold. Also es ist witzig, es ist, wir kennen alle diese Figuren, die dort auftreten, ob es jetzt die Sparkasse ist oder irgendwie die Lehrer an der Schule. Das ist so irgendwie, ja, man kennt es, es ist irgendwie nah dran an uns allen, aber trotzdem was Eigenes.
Und mich würde ja noch interessieren, klar, ihr habt das irgendwie eingeordnet, aber gedreht wurde schon in Brandenburg oder habe ich das falsch im Kopf?
Nee, wo? In NRW, in Köln.
Ach, wirklich, in NRW?
Köln, ah, Bonn, okay. Köln-Bonn, ja.
Hatte das nicht so weit von Hamburg?
Ja, boah. Na, schon 5 Stunden mit dem Zug.
Ach, wirklich? Okay, mhm. Na gut.
Aber ist mittlerweile so eine zweite Heimat geworden. Also irgendwie, ne, wir haben ja das jetzt vor 7 Jahren da oder 6 Jahren da gestartet und für mich ist es immer wieder, wenn ich in diese Stadt fahre, schön. Es ist wie... so ein bisschen wie die Stadt, in der man studiert hat. Irgendwie, also ohne, dass ich jemals studiert habe. Für mich fühlt es sich so an. Also.
Es war ein Studium.
Es war ein Studium.
Man hat so viel gelernt.
Ja, absolut. Serie, auf jeden Fall.
Es war ein richtiges Acting-Training auch.
Daniel, du hast gerade schon mal so ein bisschen diese verspielte Machart der Serie auch erwähnt. Es macht natürlich so viel Spaß, auch weil es ständig schnelle Schnitte gibt. Und dann wechselt man, springt man in der Zeit oder auch im Ort. Mich würde interessieren, wie sieht das auf einer Drehbuchseite aus? Also ist das wirklich so geschrieben oder ist das ein ganz untypisches Drehbuch? Könnt ihr da Einblicke geben?
Es ist ein sehr klassisches Drehbuch.
Wirklich?
Und es ist sehr witzig, sich das dann anzugucken und zu merken, wie Sachen auch umgeschnitten werden, wie die Sinnhaftigkeiten von Szenen verändert werden. Wir haben wir haben ein paar Tage dann auch im Synchronstudio, wo wir komplett neue Dialoge manchmal teilweise einsprechen, weil die sind so, nee, das wäre jetzt eigentlich viel besser gewesen, wenn du jetzt schon Informationen gedroppt hättest, das haben wir jetzt so umgeschnitten und du gehst jetzt auch nicht mehr zu Lenny oder du rufst gerade gar nicht Lenny an, du redest gerade mit Dan. Und ich habe aber während dem Set nie mit Dan geredet, sondern mit Lenny. Und dann so, ja, das machen wir im Schnitt und es funktioniert so gut im Schnitt, dass man wirklich so ist, so krass, eigentlich hätte ich das ganz anders gespielt, wenn ich jetzt Dan am Telefon gehabt hätte, aber irgendwie funktioniert es, weil es dann so eine überraschende Schauspiel-Choice ist, das so zu machen. Und deshalb ist es immer eine Überraschung, sich das nochmal anzugucken. Was, das habt ihr jetzt gemacht?
Aber auch visuell, also Shoutout einmal an unser VFX-Team bei der Bild- und Tonfabrik. Wahnsinn, also wirklich, du kommst da teilweise, wir sehen ja die ersten fertigen Bilder dann im Nachsynchron, also das ist immer das, was man, wo man quasi solche Lücken füllt, wenn dann noch neue Dialoge dazukommen oder halt irgendwo eine unsaubere Tonaufnahme war oder so, dann muss man das neu einsprechen. Und genau, beim Nachsynchron sieht man die ersten Bilder und da ist es dann halt schon bearbeitet und es ist einfach der absolute Wahnsinn, was die immer wieder auf die Beine stellen, wo ich mir teilweise, also so wirklich absurde Sachen, wo ich mir denke, Moment mal, das Auto war doch gar nicht mehr da und es fährt aber durch den Hintergrund oder steht dort und sieht einfach perfekt aus. Also ich will da einmal gerne von den Zuhörern hier und Zuhörenden hier wissen, ob man das erkennt. Also guckt mal nochmal rein und guckt mal, ob ihr da die animierten Sachen erkennt, weil teilweise war es für mich wirklich nicht zu unterscheiden. Ja, krass. Wirklich krass.
Das ist natürlich schön, da habt ihr auch noch ein Überraschungserlebnis, wenn ihr die fertige Serie dann schaut. Trotzdem gibt es ja auch Szenen, die sind schon darauf angelegt, dass sie witzig sind. Zum Beispiel, es gibt diese wunderbare Rom-Com-Montage in Staffel 4, wo ich die ganze Zeit nur laut gelacht habe in meinem Wohnzimmer und dachte, wie halten die das aus, dabei ganz ernst zu bleiben?
Gar nicht.
Sehr schwierig. Es gab sehr viele Takes. Ja, wir haben sowieso, also es gibt so viele witzige Momente beim Dreh und es ist manchmal so absurd und so bescheuert und wo man das schon liest und ist so, oh, die kennen dann ja mittlerweile auch die AutorInnen und sind so, komm, manchmal hat man das Gefühl, die wollen dann noch ärgern, die wollen so, komm, wir zeigen jetzt mal, wir ärgern die jetzt mal ein bisschen, die müssen jetzt das und das machen und das wird witzig und eigentlich wollen sie einen selber vielleicht auch manchmal einfach nur necken und leiden sehen. Zumindest habe ich so das Gefühl manchmal bei Moritz. Oder ich komme ans Set, es gab dieses eine Szene mit dieser Verfolgungsjagd mit dem Fahrrad und dem Roller, wo Moritz dann in dieser Pfütze landet und es war aber nicht im Drehbuch drin. Ich komme ans Set und der Regisseur Facundo meinte, ja, und wir haben so eine witzige Idee, du bremst da und du fällst in so ein riesiges Schlammloch, wir haben das schon ausgehoben da. Und ich so, ja, witzig. Und dann ewig das, und dann drehen wir ja leider, haben wir immer auch so im Winter oder Frühling gedreht. Also es war immer kalt eigentlich.
Durftest du zumindest einen Neoprenanzug drunter anhaben, oder?
Nee, das macht man nicht. Da springt man rein und dann wird man wieder sauber gemacht. Das geht schon. Ist auch super gut fürs Immunsystem, bei Hotel Drugs zu drehen, weil man da wirklich getestet wird auf alle Witterungszustände. Vor allem, wenn es regnet. Das lieben die auch. Regen und dann mit dem Fahrrad durch den Regen
fahren.
Ja,
du musst immer durch den Regen mit dem Fahrrad. Ich fahre zum Glück Auto.
Ja. Ey, dass du dich auch in so einer Situation, wo du dich so ein bisschen geprüft fühltest, Danilo?
Es ist immer wieder lustig, also was die sich überlegen, was wir teilweise für Kostüme tragen und wie wir da durch die Gegend laufen. Und dann vergisst man das schon manchmal und trifft jemanden vom Team, der jetzt irgendwie gerade an dem Tag nicht da war und der lacht sich schlapp und man denkt, hä, wie, habe ich was im Gesicht? Und dann merkst du auf einmal, du bist irgendwie geschminkt wie Keira Knightley und hast eine Perücke auf. Also das ist schon immer sehr, sehr toll. Aber manchmal hat es dann auch schon so eine Normalität. Also dass ich wirklich manchmal nach so einem Arbeitstag, also immer wieder denke so, das war jetzt gerade mein Job.
Ja,
so.
Ja.
Also, oder auch wenn man so denkt, es ist so anstrengend und oh, man wird so gerne nach Hause gehen. Und dann erinnere ich mich manchmal so daran, was man so früher gemacht hat, irgendwie, ob es jetzt Regale einräumen im Supermarkt ist oder auf der Baustelle arbeiten, ist es irgendwie dann doch einfach so toll und so ein tolles Privileg, was wir haben, diesen Beruf machen zu dürfen. Ja, immer wieder kann man dann nur dankbar für sein.
Das klingt doch sehr schön. Ihr seid ja Schauspieler und ihr könnt ja alles gut darstellen oder zumindest so tun, als könntet ihr Sachen.
Wir probieren.
Mich würde bei ein paar Themengebieten ja mal interessieren, wie viel Ahnung ihr davon wirklich habt.
Oha.
Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, programmieren. Ja. Es gibt eine Szene, wo Daniel Riffert, die Figur von Damian Hardung, da sitzt und so auf seinen Computer einhackt und Code schreibt. Genauso würde ich da sitzen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein bisschen Programmierahnung? Habt ihr euch da was angeeignet?
Nein. Also ich habe es mal versucht und dann weißt du, das ist so jahrelange Arbeit und das muss so ein Alltag, glaube ich, sein, dass man das wirklich gut macht. Und als ich dann gemerkt habe bei der ersten Staffel, dass es funktioniert und dass die Leute einem das glauben, war ich so, muss ich einfach so weitermachen, ich muss einfach so tun, als ob ich es könnte und dann funktioniert das. Aber wir haben so witzige Outtakes, wenn wir so Programmiersprache machen und dann, ach so, ja, und warum das Sicherheitssystem der Firma nicht so richtig funktioniert und was da die Löcher sind und welche Backdoors da eingebaut sind. Wie oft man sich verspricht, ich das auch zum Teil falsch aus, es gab irgendwann ein Skript in Python schreiben, habe ich dreimal gesagt, ja, und das Skript in der Python, und ich so, oh, fuck. Ja, also, leider gar kein Grundwissen.
Okay, du hast auch den Kopf geschüttelt, Danilo, alles klar. Also
ich
wart
kann,
ihr dem
ich
noch?
Kann nicht mehr aufhören zu lachen. Also, nee, wir haben gar keine Ahnung davon. Ja. Ich find's total interessant. Ich dachte immer, es wäre so, mega ausgefallen und dass voll wenige Leute das können, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Also ich glaube, total viele Menschen setzen sich beruflich damit auseinander. Mhm. Ich sitze jetzt manchmal neben meinem besten Freund, der irgendwie seine Bachelorarbeit schreibt, die komplett aus Code besteht und denke mir so, seit wann kannst du sowas? Also Wahnsinn, finde ich total interessant, aber nee, keine Ahnung davon.
Wie sieht's aus mit Bitcoin?
Tja, hätten wir mal investieren sollen damals. Ich glaube, das wäre richtig smart gewesen, als wir angefangen haben. Hätte uns die BTF einfach mal als Gage oder als so Witz einen Bitcoin schenken sollen.
Einen ganzen, ja.
Ja, wow. Das war ja das damals, voll viel, ich glaube, damals hat das 100, 300 Euro gekostet, ein Bitcoin, und heute kostet er 90.000.
Ah, ja, also ihr merkt,
ja, die Anlage hat gefehlt. Okay, sehr gut. Wie sieht's aus mit Drogen an und Verkauf?
Ja, richtig. Tja.
Wo findet man euren
Netflix
Online-Verkauf
so
im Darknet?
Gut, Leute.
Ja. Nee, Spaß. Ihr kennt euch jetzt sehr lange. Seit 6 Jahren schon in der Serie und natürlich davor ein bisschen habt ihr erzählt auch. Mich würde jetzt mal interessieren, dass einer von euch den anderen beschreibt im Sinne von, also Danilo, du sagst über Max, wo stimmt Max mit der Figur Moritz überein und wo ist er völlig anders als seine Figur?
Ich glaube, insgesamt ist es interessant, das zu sehen, wie die Autorinnen sich schon auch teilweise von uns haben inspirieren lassen, so von den Quirkiness her und von den komischen Sachen, die wir so an uns haben, so wie jeder Mensch, ja. Also ich finde diese einfühlsamen Momente, die immer wieder mal durchkommen bei Moritz, die kriegt man bei Maxi halt auch. Mhm. Also Maxi ist immer gut gelaunt und hat immer einen Garant für gute Laune am Set und für ein schönes, harmonisches Miteinander. Aber manchmal kriegt man dann noch mal ein Stücken mehr, also so ein Ticken echte Liebe.
Oh.
Und wenn das durchkommt, dann sehe ich schon manchmal die Parallelen zwischen unseren Rollen und uns beiden.
Und wo ist er gar nicht wie Moritz?
Naja.
Also, Drogenverkäufer.
Es gibt, Maxi ist ein total liebevoller Mensch. Das schätze ich auch sehr. Und seit Anbeginn irgendwie für mich wie ein Partner und ein Safe Space am Set gewesen, wo man sich ein bisschen wieder runterfahren konnte.
Okay, wir fangen gleich an zu weinen.
Nee, ist doch.
Ja, schön.
Ist doch einfach
schön.
Was Tolles. Ja, und ja. Das kann man auch mal sagen, finde ich.
Willst du das zurückgeben? Wo siehst du Lenny in Danilo oder wo? Ja,
wenn er Ruhe braucht, dann nimmt er sie sich alleine.
Richtig. Lenny hat auf alle Fälle total die Warmherzigkeit und die Treue von Danilo. Mhm. Danilo ist ein sehr treuer, warmherziger Mensch, der sehr für seine Werte auch einsteht.
Kannst du auch was Schlechtes bitte sagen? So.
Ja.
Aber danke.
Es gab zum Beispiel in der ersten Staffel gab es einen Moment, da musste Lenny gemein zu seiner Mutter sein, musste sie aus dem Zimmer rausschenken.
Stimmt.
Und wir haben Danilo und ich haben dann so lange diskutiert, weil Danilo war so, wieso macht er das, Digga? Ich mach das nicht. Ich kann doch nicht, wie kann man so mit seiner Mutter reden?
Ja.
Ich rede nicht so mit meiner Mutter. Ich war so, Danilo, das bist ja nicht du, das ist ja eine Rolle, das ist Lenny. Der macht, er so, ja, aber das ist voll krass, man kann nicht so mit seiner Mutter reden. Und das fand ich einerseits mega nervig, weil wir mussten jetzt die Szene drehen, andererseits aber auch total rührend, dass man das so persönlich nimmt. Und das hat halt Lenny, was dann ein bisschen fehlt, ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen.
Oh Gott, was kommt jetzt? Ja, ich finde einfach, also sorry, aber ist auch komplett.
Danilo ist halt überhaupt kein Nerd. So.
Okay.
Kommt aus einem mega coolen Stadtteil, ist viel abenteuerlicher und cooler drauf als Lenny und glaube ich auf keinen Fall ein Außenseiter, sondern eher ein Rudelanführer.
Okay, interessant.
Ich bin auf jeden Fall gerne im Rudel. So.
Ja.
Ich mochte es immer, musste auf die Schule wechseln und so und ich mochte es immer, also ich wollte immer, dass Leute mich mögen irgendwie. Das ist mir schon irgendwann früh aufgefallen, aber ich fand es auch nicht schlimm. Ich habe nicht versucht, dagegen zu arbeiten. Ich habe es einfach genossen und das Resultat dessen ist, dass ich einfach total viele Freunde, Freundinnen habe, was ich einfach nur gut finde. Aber mal ganz kurz nochmal, by the way, größte Lüge, also ich war bestimmt genauso frech wie Lenny zu meiner Mutter als Teenager.
Wolltest du nicht zugeben da.
Sorry an der Stelle nochmal, Mama.
Okay, schön. Nun ist es ja so, How to Sell hat ja auch ein paar Fans dann inzwischen auch dazu gewonnen. Ihr kriegt das sicherlich auch mit, wenn ihr draußen unterwegs seid, dass euch mal jemand anspricht. Gab es so einen Moment, wo jemand auf euch zukam und dann ist die Realität so ein bisschen mit der Serie verschwommen? Also weiß ich nicht, kam jemand und sagt, könnt ihr mir Drogen verkaufen?
Oh
oder?
Ja, safe.
Ja?
Ich weiß nicht, ob die das immer als Joke meinen oder, oder ob die Serie gar nicht kennen und einfach denken, ich sehe aus wie ein Dealer. Aber ist auf jeden Fall schon passiert.
Ja. Das okay. ist so der Standard-Running-Gag, wenn Leute locker auf einen zukommen wollen. Hast du was dabei? Und dann können wir ein Foto machen.
Okay, okay.
Und dann immer so, ja klar, 60 Euro bitte.
Ja.
Hat da schon mal jemand gezahlt?
Nein.
Nein. Ich würde gerne noch ein bisschen ins Spoiler-Territorium gehen. Ja. Also an alle Zuhörende da draußen bitte, wenn ihr die Serie noch nicht zu Ende geguckt habt, die vierte Staffel, dann springt mal zur nächsten Kapitelmarke. Mhm. Denn natürlich ist jetzt das erstmal offiziell das Serienfinale, was wir gesehen haben. Und am Ende zieht Lenny nach San Francisco und Moritz täuscht seinen eigenen Tod vor.
Ja.
Und dann gibt's aber diese allerletzte Szene, wo Lenny von einem gewissen M2000 kontaktiert wird. Wer kann das nur sein? Da erhofften sich natürlich wahrscheinlich wieder eine Reunion der Freunde dann, die dann irgendwo offscreen stattfindet.
Ja.
Habt ihr da im Kopf ein bisschen drüber nachgedacht, wie sowas stattfinden könnte nach Serienende? Also wo die Figuren hingehen, ohne dass man es jetzt in der Serie auserzählen müsste? Wo ihr sie seht, wo sie sich
Also ich glaube, Moritz wird nicht für immer sein Leben auf dieser Bohrinsel verbringen. Mhm. Vielleicht ist die ja auch irgendwo im Pazifik und ist Pazifik oder Atlantikküste?
Pazifik ist
Pazifik,
richtig,
ja. San Francisco. Mhm. Und vielleicht nimmt er mal ein Containerschiff und fährt mal in San Francisco vorbei und vielleicht guckt er sich mal das Silicon Valley an und vielleicht hat er doch noch irgendwo eine kleine tolle Business-Idee im Ärmel, die er dann rausschüttelt und macht dann so ein ganz kleines, so ein Coffeeshop mit einem Twist.
Absolut, die Welt ist viel zu klein für Moritz auf dieser Bohrinsel. Viel zu wenig Konkurrenz.
Ja.
Ja, Lenny, also ich wünsche mir für Lenny, dass er mit Kira und Lenny, also witzig, wie ich darüber rede, als wenn das so ein alter Freund wäre, ja. Nee, also ich fand immer schon total wertvoll an diesem Charakter, wie was es einfach für ein loyaler, grundliebevoller Mensch ist, was für mich total gut war in meinem Erwachsenwerden, das so, also ich bin ja immer noch dabei, aber das so auch in mein Leben zu übernehmen. Gutes Beispiel, ein gutes Vorbild ist Lenny einfach und ich wünsche mir für ihn nur das Beste.
Das ist schön. Nun, nehmen wir mal an, dass das die vierte Staffel wirklich die letzte ist, wenn Sie sich nicht noch was anderes überlegen. Ist es schwer für euch, sich davon zu lösen oder ist es auch so ein Stück weit, dass ihr froh sind, dass ihr es hinter euch lassen könnt, dass ihr einen guten Abschluss geschaffen habt und jetzt erstmal euch anderen Projekten zuwenden könnt?
Ach, ich bin schon traurig, weil in Deutschland es nicht so viele Produktionen gibt, die in dem Ausmaß besonders sind und die sich so viel trauen und in dem man so ausrasten kann und in dem jedes Department sich so austoben kann. Das passiert nicht so oft, deshalb ist es schon traurig, das loszulassen und irgendwo dann auch zu hoffen, wann kommt denn das nächste Ding, was da irgendwie rankommt oder wird es kommen? Gibt es nochmal diesen Moment, diese Chance, was zu machen, was nochmal so krass wird.
Ja, ich glaube, diesen Vergleich anzustellen, kann auch total gefährlich sein. Ja. Also was in diesem Beruf einfach immer ist, man muss sich ständig selbst davon überzeugen, dass man gut ist. Bei jeder Absage, bei allem muss man sich immer sagen, hey, es geht weiter, ich mache das schon und hin und her. Weil natürlich auch oft viele Leute fragen, ne? Und es ist immer so, hey, wie läuft das? Mir ist so in den letzten Jahren aufgefallen, ich habe dann immer versucht hab darauf gewartet, das zu übertreffen und noch was Größeres zu machen. Weil man will ja nie so einen Schritt zurückgehen, gefühlt. Und habe dann einfach mittlerweile realisiert, so, hey, How to Sell Drugs war so eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen jemals. Und da wird jetzt wahrscheinlich erstmal nichts drankommen. Und ich liebe diesen Beruf und solange ich ihn ausüben kann, bin ich froh und glücklich. Und da muss man sich immer wieder dran erinnern, dass das Leben weitergeht, dass dieser Job einfach nur ein Job ist, auch irgendwo. Und sonst kann einen das auch total fertig machen. Also
manche haben es gar nicht, so ein großes Projekt. Insofern genau, richtig. Ist doch schön, die Dankbarkeit, dass sie da ist. Habt ihr nichtsdestotrotz schon was Neues in Aussicht, wo ihr sagt, das ist das nächste Projekt, was ihr angeht? Oder habt ihr gerade schon was gedreht? Ist ja mal ein bisschen verschoben, jetzt kommt die Serie erst raus.
Nee, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was kommt. Je nachdem auch, wie lange die Leute dann immer noch als diese Rolle im Kopf haben. Ne? Es passiert ja dann auch mal, dass Leute sich das nur noch diesen Charakter in einem sehen und deshalb glaube ich, braucht es vielleicht jetzt auch mal ein bisschen Zeit, dass die Leute so wieder Lust auf einen haben und sich noch nicht satt gesehen haben gerade.
Und ihr habt vielleicht auch mal eine Auszeit verdient nach dem, ist ja auch anstrengend, ist ja nicht
nur
Spaß.
Ja, aber ich hätte schon Lust mal wieder, man muss ja auch wieder Geld verdienen, ne? Man kann ja nicht auf ewig auf Erspartem leben.
Richtig, sonst müssen wir echt noch einen Online-Shop aufmachen.
Ja.
Gut, dann ist ja Streamgestöber auch ein Streaming-Podcast. Das ist, deshalb ist unsere letzte Frage immer die an unsere lieben Gäste. Was habt ihr zuletzt geschaut, was euch so richtig überzeugt hat im Stream, was ihr anderen weiterempfehlen würdet?
Also Maxi ist auf jeden Fall unser Serienexperte, deswegen fang mal an, weil ich muss noch mal überlegen kurz überhaupt.
Ich soll anfangen, ja. Also ich hatte sehr große Erwartungen an White Lotus, die dritte Staffel, und bin gerade so ein bisschen noch so, ich guck's jedes Mal wieder und bin dann wieder so, irgendwie passiert nicht so viel. Ich bin ein bisschen, weiß ich nicht, aber ich will dranbleiben.
Man hat wieder die schrulligen Figuren, der Mord fehlt.
Der Mord fehlt und irgendwie fehlt mir auch das Gossip. Es wirkt so ein bisschen konstruiert diesmal. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bleibe trotzdem dran, weil ich irgendwie so großer Fan von den ersten zwei Staffeln bin und ich denke die ganze Zeit, vielleicht passiert ja noch was, dieses Motiv des Tsunamis und die Ruhe vorm Sturm. Vielleicht ist immer noch die Ruhe und vielleicht ist nur die letzte Folge der Sturm und vielleicht lohnt sich dann das Warten und Aushalten. Und sonst Severance habe ich jetzt angefangen.
Oh, sehr gut.
Das steht auf meiner Liste als nächstes.
Ja, das macht sehr viel Spaß. Und mein All-Time-Favorite ist immer noch Sex Education.
Oh,
das
sehr
ist
schön.
So eine
Netflix-Serie, die man immer gucken kann.
Voll wholesome, Hoffnung machen, Mut machen, gerade in den jetzigen Zeiten, wenn man Lust hat auf eine bunte Gesellschaft, in der jeder entscheiden darf, wer er sein möchte, ohne irgendwen zu unterdrücken, dann ist das eine super Serie.
Schön.
Ja,
ist
ganz
dir was eingefallen?
Krasser Kontrast jetzt. Also ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt erst seit kurzem Zugriff auf HBO-Serien und habe The Penguin gesehen. Mm. Also komplettes Gegenteil von Sex Education wahrscheinlich. Einfach coole Looks, geile Kostüme, irgendwie geiles Szenenbild.
Und trotzdem gute Charakterzeichnung.
High-Value Production, aber genau, trotzdem, also super gespielt. Ich fand es total cool, die Schauspielerin,
Christine Milioti.
Danke. gut, dass man so Experten dabei hat. Genau, die mal in so einer Rolle zu sehen, fand ich total cool. Und dann habe ich eine alte Serie wieder entdeckt von derselben Firma, die heißt The Oz. Das ist eine Gefängnisserie.
Die Gefängnisserie. Passend zur Staffel 4.
Ja, wirklich. Also keine leichte Kost. Also ich musste echt manchmal ausmachen, weil ich das gerade nicht mehr weiter gucken konnte. Mhm. Aber also krass. Wirklich krass, noch nie so was Gutes gesehen im Gefängnis, also was so als Hauptort das Gefängnis hat. Man sieht, dass diese Produktionsfirma noch in ihren Anfangszeiten gesteckt hat, aber also für alle, die irgendwie The Wire und Sopranos und hin und her geil finden, ihr müsst das gucken, Leute. Das ist wirklich krass und auch Wahnsinn, was man da für SchauspielerInnen immer entdeckt.
So Jackie Simmons und so.
Wirklich, ne? Also die danach krasse Kinofilme gemacht haben und Wahnsinn.
Ja, vielen Dank für eure Tipps und natürlich auch vielen Dank, dass ihr hier wart. Das hat
mir
große Freude gemacht.
Danke,
und
danke.
Ihr da draußen, ihr hört jetzt natürlich, schaut jetzt natürlich alle fleißig How to Sell Drugs Online Fast Staffel 4 möglichst mehrfach.
Sehr gut.
Ich danke euch fürs Kommen und sage Tschüss und wie wir im Streamgestöber immer sagen, Tschüss und streamt was Schönes.
Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.